Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Fan Podcast, der NBA Podcast für echte Fans, von echten Fans gemacht. Podcast, Episode 99 mittlerweile. Ich heiße euch herzlich willkommen. Wie immer bin ich euer Gastgeber, der Steffen, und freue mich über jeden, der eingeschaltet hat. Ja, in der heutigen Episode geht's um Bold Predictions, also gewagte, riskante Prognosen oder auch etwas weniger gewagte Prognosen, Vorausschauungen zu gucken. Wie wird sich die Saison weiterentwickeln? Das mache ich mit meinem Gast zusammen, Gate 7. Bevor es losgeht, aber nochmal kurz die Info. Ab sofort könnt ihr den NBA-Fan-Podcast auch unterstützen. Zum einen über SteadyHQ, die Links sind in der Beschreibung. Oder aber eben auch, wenn ihr die Posts über Social Media kommentiert, teilt und liked. Wenn ihr euren Freunden davon erzählt. Und schließlich könnt ihr auch noch eine gute Bewertung schreiben. Das hilft mir dann auch, höher in den Rankings zu erscheinen. Und da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn es euch gefällt. Fällt, wenn ihr euch ein bisschen die Zeit nehmt, das Projekt hier zu supporten. Und das geht also am besten, wenn ihr den Podcast kostenlos, wie auch auf allen anderen Plattformen, bei Apple Podcasts hört, dann erscheint das also für mich in den wichtigen Apple Podcast Charts. Würde mich sehr freuen. Dann jetzt genug der Vorrede, jetzt legen wir direkt los, und zwar hier mit unserem Thema. Da habe ich mir also einen Gast eingeladen, ein NBA-Kenner und Experte, der sich viele Jahre schon beschäftigt mit der NBA. Das ist der Gate 7, zum zweiten Mal beim NBA-Fan-Podcast mit dabei. Hallo Gate, schön, dass es geklappt hat.
Hallo Steffen, schön, dass ich da sein darf. Freut mich mal immer wieder, und du holst mich ja immer zu den Bold Predictions, nachdem wir letztes Mal sehr gut lagen mit den meisten Tipps Anfang der Saison letztes Jahr mit den Boston Celtics, die sehr gut, im Nachhinein sehr gut abgeschnitten haben mit den Lakers.
Das kann man wohl
Clippers
sagen.
For Lakers hatten wir, das war ja zu der Zeit richtig verpönt, und noch weitere, wir haben den richtigen Coach, der entlassen wird, erraten. Und noch weitere gute Predictions hatten wir. Also wir lagen da wirklich sehr gut, und ich gucke jetzt sehr gespannt auf diese Folge. Diesmal hat die Saison schon ein bisschen angefangen, das heißt, ganz so bold sind die Predictions nicht. Aber wir analysieren schon mal die mit den ersten drei Wochen, was jetzt hier schon läuft, was noch passieren kann in der NBA.
Genau, du hast schon gesagt, eigentlich wollten wir das schon vor der Saison machen, aber jetzt nehmen wir schon mal die Informationen aus den ersten Spielen mit, und genau, dann sind jetzt nicht alle Predictions sehr extrem gewagt, aber ein paar interessante haben wir, glaube ich, auch dabei, und können wir einfach mal ein paar Dinge auch nochmal einordnen und sortieren, was jetzt bisher alles so gelaufen ist im Laufe der Saison. Dann fangen wir doch direkt mal an. Die Portland Trailblazers stehen ja völlig überraschend auf dem ersten Platz in der Western Conference. Was sagst du zu denen? Sind die for real, oder ist das jetzt nur mal ein Strohfeuer am Anfang?
Also ich muss zu den Portland Trailblazers sagen, die spielen momentan sehr gut. Die haben ihre Pflichtaufgaben erfüllt, hatten einen mittelmäßigen Schedule. Also die Gegner, zweimal die Lakers, glaube ich, gespielt. unter anderem jetzt auch Houston Hornets. Das sind Pflichtsiege, die haben sie eingeholt. Sie haben ein paar 2-1, glaube ich, stehen sie gegen die Suns. Das heißt, die haben ihre Siege reingeholt. Es ist jetzt natürlich eine kleine Sample Size, das heißt wenig Spiele gespielt. Im Net Rating, glaube ich, auf 10, bevor ich mich hier irre, auf 10. Die Jazz, die ja auch ähnlich spektakulär begonnen haben, auf 6, haben jetzt aber schon eine kleine Losing Streak. Also für mich, das Team, Damian Lillard hat auch gefehlt. Das heißt, ich sehe das noch nicht ganz so for real. Jeremy Grant hat eine Top-Leistung gebracht bislang, auf beiden Seiten sogar, mit 63% True Shooting, absolut All-Star-Kandidat aktuell. Aber ich sehe das Potenzial der Teams, auch der Jazz, da müsste man das eigentlich so im gleichen Schritt sehen, denn es sind jetzt die ersten 3 Wochen, die Teams müssen sich finden, auch die großen Teams, die mit mehr Potenzial müssen sich auch finden, und da ist der Spielraum natürlich viel, viel höher zur Verbesserung, und ich denke, das ist jetzt ein kleines Strohfeuer. Die Jazz haben dazu noch ein Problem mit ihrem eigenen Pick, der ist Top 10 protected, glaube ich, und das könnte dann später nochmal zu einer komischen Situation führen, indem man nicht weiß, ob man dann wirklich in die Play-ins oder in die Playoffs, um die Playoffs kämpft, oder dann doch den Dunking Mode anwirft, um dann in der Lottery vielleicht noch bessere Chancen auf einen sehr guten Pick zu haben. Bei Portland besteht das Problem insofern nicht ganz, aber man muss natürlich schauen. Also ich halte beide Teams aktuell für jetzt auf Portland bezogen besonders, die sind gut drauf, aber das Potenzial ist dann nicht so hoch. Ich denke, da sind viele Teams, die noch bislang schlecht abgeschnitten haben. Golden State Warriors zum Beispiel 6-9, glaube ich. Ja. Und die werden da vorbeiziehen. Also das ist jetzt eine Momentaufnahme, und denke, dass da wirklich nochmal Änderungen kommen. Die Clippers habe ich zum Beispiel jetzt wegen den Jazz und den Portland Trailblazers, sehe ich die Clippers ein bisschen gefährdet, denn was die mit Leonard machen, dieses Management, das wird so nicht reichen. Also ich vermute, im Laufe der Saison wird Leonard mehr spielen als geplant.
Ja, da würde ich jetzt gleich erstmal dazukommen wollen zu den Clippers. Ich wollte nochmal kurz zurückkommen auf die Jazz und die Blazers. Also bei den Jazz, da bin ich ganz bei dir. Die haben ja jetzt zuletzt auch 3 Niederlagen in Folge einstecken müssen und haben zu Beginn so die Gegner ein bisschen überrascht. Ne? Sie waren ja lange fast die beste Offense gewesen, haben da mit 5-out die Gegner so ein bisschen verblüfft. Ja, selbst ein Jared Vanderbilt, der ja nicht als Dreierschütze bekannt ist, den haben sie da in die Ecke gestellt, und der hat jetzt mal 7 von 16 Dreiern getroffen. Und sonst machen sie das auch gut mit Markkanen und Olynyk, ne, da machen sie viele Off-Ball-Screens, die meisten der Liga, ich glaube sogar so viele wie die Warriors, und mit dem Pick-and-Pop oder eben wenn die Bigs zum Korb rollen und dann da beim Help-Defender einen Guard gegen sich haben, da hat der vor allem Markkanen super abgeschlossen, aber das ist jetzt so ein System, was da auf Dauer, womit du auf Dauer und mit diesem Kader natürlich nicht so weit vorne stehen kannst, ne, da haben sie uns ein bisschen überrascht jetzt, da bin ich ganz bei dir, dass die stark absinken werden. Aber bei den Blazers muss ich sagen, also dass sie jetzt Erster bleiben, das denke ich jetzt auch nicht. Aber ich sag mal, vor der Saison, da habe ich sie ja eher im Play-In gesehen. Und da muss ich sagen, sehen sie für mich jetzt schon eher aus wie ein Playoff-Team. Oder meinst du, es geht denn doch so weit runter bei den Blazers, dass sie dann wieder im Play-In-Tournament erst landen, also Platz 7 bis 10?
Also wie gesagt, das Net-Rating ist gerade auf 10. Das sind schon knappe Siege. Also die Bilanz entspricht nicht ganz genau der Leistung. Sie haben knappe Siege geholt, Pflichtaufgaben erfüllt. Deshalb denke ich, das gleicht sich aus in der Saison. Ja, und deshalb Lillard hat auch gefehlt. Man muss natürlich schauen, wie das jetzt weitergeht zu den Jazz. Muss man auch schauen, Lauri. Ich bin ein Lauri Believer, muss ich sagen. Auch mit Finnland ist er dann der One-Man-Army gewesen, auch bei der EM, und hat schon gezeigt, dass er eine gute Option sein kann. Er hat jetzt ein True Shooting von 63%. Das ist All-Star würdig. Ob er das halten kann, ist auch so eine Sache, denn er hat zwar Optionen da, und es ist ein bisschen zusammengewürfeltes Team, und Upside sehe ich nicht. Also ich muss ehrlich sagen, Upside besser als das jetzt, was jetzt passiert, kann gar nicht sein bei den Jazz. Und bei Portland spielt ein bisschen das Ergebnis mit, ein paar Siege. Also es hätte jetzt auch locker 8-7 stehen können, und dann hätte keiner so darüber geredet.
Naja, werden sie aber auch besser, als viele vor der Saison gesehen haben. Ne? Sie haben schon die Suns und die Pelicans geschlagen. Also ich sehe es da ein bisschen optimistischer bei den Blazers, weil man muss ja sagen, die Paradedisziplin war ja immer die Offense. Da stehen sie jetzt eigentlich nur auf dem 13. Platz. Du hast ja gesagt, teilweise war Lillard krank. Deswegen, da denke ich, da ist vielleicht schon noch ein bisschen ausbaufähig. Und was sie halt jetzt haben, was sie nie hatten eigentlich bei den Blazers, ist eben eine gute Defense. Ne? Also letzte Saison waren sie die schlechteste, davor die zweitschlechteste und so weiter. Und jetzt sind sie also auf der siebtbesten Defense. Das kann vielleicht noch ein bisschen absinken, aber ich sehe schon, dass sie da eine Top-10-Defense stellen können über die ganze Saison. Also zum einen ist es das Personal. Josh Hart ist da, Jeremy Grant, das sind Top-Wing-Defender. Das hatten sie noch nie in Portland, in dem Sinne, dass das also auch gefährliche Scorer sind. Ja, und vor allem, finde ich, macht Chauncey Billups einen absoluten super Job, denn die haben sich wirklich extrem verbessert da in der Defense. Und das liegt zum einen daran, dass sie mit ganz einfachen Zeichen arbeiten. Da hebt Chauncey Billups die Faust hoch, dann spielen sie eine Zone-Defense, fünf Finger ausgestreckt, spielen sie Man-to-Man. Und sie haben einen richtig guten Gameplan, nämlich an das Personal angepasst. Sie machen nämlich sehr oft eine Soft-Press, 2-2-1-Press, nach Timeouts oder Freiwürfen, aber sie gehen da gar nicht so sehr auf Steals, sondern sie wollen eher die Offense verlangsamen und dann fallen sie oft in eine 2-3-Zone zurück. Also da sind zwei Leute vorne, drei hinten und da können sie eben sehr gut den Nurkic in der Zone parken, dass der nicht so viel sich bewegen muss. Vorne haben sie oft Jeremy Grant, der die Passing Lanes blockiert. Auch da gehen sie nicht viel auf Steals, sondern sie versuchen vor allem so hinten an der in der Mitte weit vom Korb die Würfe wegzunehmen, der Gegner, und Nurkic parkt in der Zone. Das ist also eine sehr gute Strategie, da also schlechte Defender, wie es ja eben Lillard und Simons sind, zu verstecken und eben die Stärken von Hart und Grant auszunutzen und Nurkic eben da in der Mitte zu postieren. Das klappt richtig gut und genauso auch bei der On-Ball-Screen-Defense, also wenn das Pick-and-Roll gelaufen wird, der häufigste Spielzug in der NBA. Letzte Saison war das immer, da kam Nurkic, dann blieb entweder ganz hinten oder machte nur einen kurzen Show. Und jetzt verteidigen sie das nämlich auf einer Level. Da steht der Nurkic auf der gleichen Höhe mit dem Ballscreen, lässt sich dann erst zurückfallen. Das ist ganz gut. Und oft hört man also Nurkic dann auch Eis rufen. Ne? Und Eis heißt ja eben, dass eben man versucht, der On-Ball-Defender und der Helper, die zwingen die Offense, den Ball also nach außen zu bewegen. Also alles nimmt so diese guten Plays der Gegner weg. Ja, diese Plays an der hinteren Reihe, wo die ganzen tollen Point Guards kreieren und die besten Plays eben nach den Timeouts, nach den Einwürfen, die werden erschwert. Man forciert schwere Würfe spät in der Shot Clock. Also das ist schon eine richtig gute Defense und das denke ich, die können sie auch die ganze Saison spielen. Also bei Portland bin ich etwas optimistischer, bei Jazz bin ich völlig auf deiner Seite. Okay, dann gehen wir noch weiter. Du hattest ja die Clippers schon angesprochen. Ne? Ich hatte sie vorsichtig, also deutlich vorsichtiger als andere vor der Saison schon, also nur auf 5 gerankt. Jetzt muss man sagen, naja, also mit Kawhi Leonard, du hast es ja schon angesprochen, also ich bin mittlerweile, glaube ich, sogar fast, dass er gar nicht mehr in der Lage ist, sagen wir mal, 60 Spiele zu spielen. Das bräuchten die Clippers bei aller Tiefe, bei aller Vielseitigkeit. Oder meinst du, da täusche ich mich sowohl in Kawhi Leonard oder auch in
den Clippers? Ja, also wir stecken da nicht drin. Als Außenstehender ist das schon ein bisschen schwierig. Kawhi hat da natürlich auch sehr viel Einfluss in dieser Franchise und diktiert vielleicht auch vor, wie es sein soll, wie viel er spielen will, wie viel er machen soll. Ist ein bisschen undurchsichtig. Abgesehen von Kawhi muss man aber ehrlich sagen, dass der Rest des Teams aktuell nicht überzeugt. Powell ist noch komplett neben sich. Covington spielt überhaupt keine Rolle mehr. Batum ist genau das Gleiche, also seine Rolle ist richtig gesunken. Es wird viel experimentiert mit Man und mit den Point Guards, Jackson, Wall. Also ich sehe da, außer bei Paul George natürlich, kaum Hierarchie im Team. Und es ist ein bisschen chaotisch und ich bin da recht pessimistisch, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe auch bei vielen vor der Saison gelesen, auf 1 gerankt und weiß nicht, also das habe ich von Anfang an, kann man bei der Struktur und bei dem Anspruch, man muss auch gucken, Load Management und alles Mögliche, das ist, 1 ist überhaupt nicht das Ziel, man sollte einen Homecourt Advantage holen, Glaube ich, in Augen der Clippers, aber das Umfeld aktuell erlaubt es nicht. Da sind ja auch viele andere Verletzungen. Kennard hat immer Wehwehchen, liefert auch nichts aktuell und es ist wirklich ein bisschen kompliziert. Bisschen bei den Clippers. Die mogeln sich so durch, würde ich bislang sagen.
Ja, allerdings. Ne? Man hatte halt gedacht, letzte Saison haben sie ja komplett auf Kawhi Leonard und teilweise auch auf Paul George verzichtet, sahen trotzdem ganz gut aus. Ne? Da hat sich diese Tiefe gelohnt, aber ja, und Reggie Jackson, wie du es sagst, der kommt da nicht ran an die Saison der letzten Leistung der letzten Saison. Ne? Das bisschen war das vielleicht auch eine Milchmädchenrechnung zu sagen, jetzt kommt Kawhi Leonard und Paul George obendrauf und dann ist das ein super Team, ne? Weil natürlich jetzt andere verzichten müssen. Und wie du es sagst, da ist die Hierarchie nicht wirklich zu erkennen. Bisher, also sie stehen ja jetzt immerhin noch bei 8-7. Ich meine, ohne seinen Superstar ist das ja schon in Ordnung noch. Aber ja, was mir ein bisschen Sorgen machte, und deswegen habe ich sie auch vorher schon nicht so hoch gehabt, ist ja so dieser Spirit irgendwie, ne? Das ist wie vor ein paar Jahren, als sie so nach diesem der Formierung dieses Duos, eigentlich, sie hatten nichts erreicht, aber spuckten die größten Töne, wir sind die Nummer 1 in L.A. und so, ne, wenn du dich erinnerst, haben da noch so Werbung gemacht, die Lakers herauszufordern, unsere City und so, was also erstens lächerlich ist irgendwo, wenn man da mal schaut, was da in L.A. los ist, wie viele Clippers und Lakers-Fans da gibt, das ist schon lächerlich und ja, wenn man halt nichts erreicht hat, so große Töne zu spucken, ne, und so geht's die ganze Zeit eigentlich und ja, natürlich ist natürlich schlimm, wenn dein Star Kawhi Leonard so oft ausfällt und lange auch noch. Und jetzt hat er 2 Spiele gemacht und man weiß wieder nichts. Es ist ein Rätselraten. Es ist aber auch wieder so typisch. Warum sagt man denn nicht, der fällt jetzt mal so und so lang aus? Es ist immer so ein Rätselraten. Dann steht er wieder auf dem Spielberichtsbogen, dann ist er wieder raus. Also das sind alles so keine Voraussetzungen, um da eine größere Rolle zu spielen, weil das haben die schon vor ein paar Jahren gesehen, die Clippers. Das geht so nicht, die ganze Saison hier und da mal den Switch anwerfen. Nein, du musst die ganze Saison nutzen, dich einzuspielen und nur dann kannst du auch in Playoffs was reißen. Das hatte man immer dieses Gefühl gehabt bei den Clippers, die sagen, na, in Playoffs, da legen wir dann los und da ist es dann aber zu spät und genauso sieht es jetzt auch wieder aus irgendwie.
Man muss auch aktuell sagen, die Clippers haben ja das extremste Net-Rating. Offensiv auf Platz auf 29, also vorletzten Platz, und defensiv auf den zweiten Platz. Das heißt, das zeigt das Potenzial der Clippers. Die Leute sind sehr defensiv, sehr gut drauf. Offensiv aber fehlt diese Hierarchie, wer die Shots kriegt, wie die Shots vorbereitet werden. Es wird relativ viel spontan entschieden. Das Playmaking gefällt mir überhaupt nicht. Jackson und Wall. Also Paul George kann da meistens, wenn der übernimmt, versucht er auch den ISO. Also ich sehe das Potenzial, aber ich bin noch ein bisschen vorsichtig mit den Clippers und die sollten sich wirklich sputen, damit die in die Top 6 kommen. Sonst wird's am Schluss dann wieder hektisch. Weil die Gegner schlafen auch nicht.
Ja, also da bin ich eh sogar deutlich skeptischer als du. Da würde ich fast dann die erste Pole-Prediction machen und sagen, also die Clippers kommen höchstens in die zweite Runde, wenn sie nicht sogar früher schon raus die Segel streichen müssen. Das ist meine Prediction. Und dann hau ich gleich noch eine hinterher, wenn wir schon mal dabei sind. Dann sag ich einfach mal die Atlanta Hawks um ihr Superstar oder Superguard-Duo DeJounte Murray und Trae Young. Die werden mindestens eine Playoff-Serie im heiß umkämpften Osten gewinnen. Was sagst du dazu?
Das könnte durchaus passieren. Also die Playoff-Serien, die muss man ja erstmal abwarten. Also ich sehe es erstmal aus der Perspektive der Regular Season. Da sind sie deutlich besser als letztes Jahr. Trotzdem noch einige sehr sensible Niederlagen, teilweise richtige Klatschen. Es stimmt noch nicht ganz.
Das stimmt, ja.
Collins gilt immer noch als available auf dem Trade-Block. Kann da auch vertragliche Gründe haben, natürlich wegen der Vertragsstruktur. Es ist noch nicht alles Gold, was glänzt bei Atlanta. Da muss man natürlich gucken. Meine Favoriten im Osten sehe ich zum Beispiel bei den Cavaliers, auch wenn die jetzt eine sensible Losing Streak haben. Die kämpfen um eine Homecourt Advantage, denn das Team ist wirklich sehr, sehr stark. Also teilweise, was da offensiv abgerufen werden kann, ist sehr, sehr gut. Und mit dem Duo Allen und Mobley kann man auch defensiv, vor allen Dingen in der Regular Season, sehr, sehr viel rausholen. Und ja, also ich denke, es wird schon sehr, sehr schwer, in die Top 4 zu kommen für Atlanta. Danach, darüber hinaus, in den Playoffs natürlich ist eine Serie zu gewinnen, auf jeden Fall.
Ja, schwer wird's, aber was mir eben Hoffnung gibt, also dieses neu formierte Backcourt-Duo, dass es doch schon besser aussieht, als man dachte. Natürlich, wie du sagst, nicht alles Gold, was glänzt. Ne? Zweimal hat man die Bucks geschlagen und dann verliert man plötzlich mit 25 Punkten gegen die Celtics und auch gegen Toronto war mit 30 Punkten unter die Räder gekommen. Ja, aber ich denke, ich sehe da genug eigentlich jetzt bei wirklich da. Ne? Sie haben eine gute Bank auch und vor allem, was mich sehr, sehr freut, ist, wer richtig jetzt auftrumpft, ist DeAndre Hunter, ne? Oft von Verletzungen geplagt, spielt jetzt wirklich eine richtig gute Saison, zeigt, wie wichtig er ist als Two-Way-Wing. Und dann haben sie ja noch Okongwu von der Bank. Also ich bin da doch ganz guter Dinge. Und na, Okongwu ist ja einer, der sogar Giannis wirklich mit am besten verteidigt, wenn man das so sagen kann, ihnen die meisten Probleme macht. Also da sehe ich sie richtig gut. Und ich denke, die werden tatsächlich eine Homecourt-Advantage abgreifen. Aber warten wir es mal ab. Dann habe ich noch einen Take, das ist jetzt nicht von mir persönlich, aber das kursiert ja immer wieder und da setzen ziemlich viele Leute ziemlich viel Geld drauf, sogar in Las Vegas, dass die Denver Nuggets Champion werden. Was sagst du dazu? Sind die alle verrückt oder wie erklärst du dir das?
Also ich sehe die Anpassung, die Denver gemacht hat. Natürlich Jamal Murray und Porter Jr. sind zurückgekommen. Das hebt das Team natürlich auf ein ganz anderes Level. Wenn sie gesund bleiben, Porter Jr. hat ja natürlich mit dem Rücken Probleme, das ist immer sehr kompliziert und das kommt oft auch schnell wieder zurück.
Ja, leider.
Und dazu sehr, sehr gute, meiner Meinung nach sehr gute Guards, die da hinzugefügt wurden mit KCP, also Caldwell Powell und Bruce Brown, der ein sehr, sehr gutes Spiel bei Denver macht, das passt exzellent zum Jokic. Spieltyp, er macht sehr viele Cuts und die werden oft ausgenutzt. Also mir gefällt das Denver-Konstrukt sehr gut. Allerdings würde ich sie nicht zum Top-Favorit machen, auf keinen Fall, nein. Also ich sehe die Verbesserung.
Ja, Top-Favorit kriegst du natürlich nicht die beste Quote, ne? Das wird für die Wetter das sein, ne? Wenn du halt auf die Bucks setzt und auf die Warriors oder vor der Saison auf die Warriors, dann kriegst du nicht so viel und Denver, da hast du dann, ist die Quote ganz gut und die Chance zumindest vorhanden, sagen wir.
Ich sehe es auch so natürlich, aber der größte Favorit kriegt natürlich die kleinste Quote. Denver, glaube ich, Top 3 Favorit aktuell in Vegas. Und zu Recht muss man natürlich schauen, Jokic hat ein bisschen abgenommen von den Stats, was auch normal ist, er muss seine Usage teilen mit den anderen Spielern, die jetzt eine größere Rolle einnehmen. Die kommen auch noch erstmal in Fahrt. Ich erwarte von Denver, dass sie im Westen eine Top-2-Platzierung machen am Ende der Saison.
Ja, Regular Season habe ich sogar auf 1 getippt, ja. Aber das ist natürlich nur die Regular Season. Playoffs ist nochmal eine andere Sache. Aber klar, wenn du den zweifachen MVP jetzt hast und dann kommt Jamal Murray zurück, sein kongenialer Partner, die von dir genannten Verstärkungen und das gute Gerüst, was man hat. Also Denver auf jeden Fall ein Team, ja, was man schlagen muss oder was sogar vielleicht selber sich doch dann im Laufe der Saison, ja, vielleicht fädeln sie ja auch einen kleineren Trade noch ein, da sich wirklich zum Mitfavoriten zumindest, würde ich sagen, zum Kreis der erweiterten Favoriten auf jeden Fall mit dazugehört. Okay, das waren jetzt erstmal so ein paar Teams. Jetzt wollen wir uns mal die Tops und Flops der Conferences anschauen. Ich würde sagen, wir fangen mal im Osten an. Was sind so deine Tops bisher von den Teams oder auch Spielern, wie du möchtest, egal die Reihenfolge. Was sind deine Tops bisher in der Eastern Conference?
Ja, die Tops in der Eastern Conference, wie schon erwähnt, für mich Cleveland Cavaliers. Eine Top 4 und Top 4 Offense und Defense. Und wie gesagt, die Big-Man-Kombi ist sehr, sehr stark, besonders für die Regular Season. Die Guards mit Mitchell und Garland, wenn da jemand fehlt, das spielt keine Rolle. Also wenn beide spielen, dann ist das eine unaufhaltsame Power vom Backcourt. Vielleicht eines der besten Backcourts der Liga. Und ich denke wirklich, dass Cleveland da einen unglaublich guten Job hat. Es wurde noch belächelt letztes Jahr, sehr, sehr belächelt von vielen Analysten. Vor allen Dingen die Jared Allen-Verpflichtung. Caris LeVert ist so eine Sache, da muss man natürlich schauen, ob er in der Starting Five wirklich noch mitwirken kann, weil sein Wert hat er ja in der Offense. Aber man hat ihn belohnt mit dem Starting Five Startplatz. Es wird natürlich gestaggert während des Spiels und das ist so eine Sache, da sehe ich noch einen kleinen Defensivpunkt. Also ein guter Verteidiger wäre noch gut für Backcourt, den man noch mit reinbringen kann. Insgesamt.
Da kommt ja aber Ricco Rubio zurück. Ist natürlich nicht mehr der Verteidiger von früher.
Ja, richtig.
Natürlich auch nochmal jemand, der die Guard-Rotation.
Genau, aber das dauert ja noch und da muss man gucken, wie Ricky reinkommt. Ich hoffe, er wird Playoff-relevant, weil, wie du schon sagst, so einer würde schon helfen. Wenn er noch seine Quickness hat und noch gut in den Playoffs mithalten kann, dann ist er eine absolute Verstärkung, wird auch dringend gebraucht, um dann auch die Verschnaufspausen für die beiden. Also dann könnte man staggern, zusammenspielen lassen. Es wäre immer Firepower im Spiel. Und als Raptors-Fans muss ich nochmal meine Raptors erwähnen. Wenn die da wirklich noch gut durchkommen, verletzungstechnisch, weil jetzt gab es schon die ersten Verletzungen, Siakam und Co. Auch Van Vliet hat ganz viele Kleinigkeiten, wo er ausfällt. Die sind wirklich auch sehr tief besetzt und meiner Meinung nach können die da wirklich einen Top-6-Platz ergattern und einige mit höheren Ansprüchen wie die Bulls und New York auf jeden Fall in den Schranken.
Ja, interessant. Also die Cavs, da will ich jetzt gar nicht so viel sagen. Das haben wir in der letzten Episode, habe ich die ja schon ausgiebig, haben wir die abgefeiert. Bei den jungen, aufsteigenden Teams, da sind sie ja wirklich gut mit dabei. Und da denke ich, da hast du ja auch alles hier gut zusammengefasst. Ja, hast du noch einen Top für die Eastern Conference von den Teams?
Also wie gesagt, die Raptors und die Cavs, danach wird es schon problematischer, wenn man jetzt vielleicht wirklich noch genauer hinschaut, denn es gibt viele Teams, die da deren Ansprüche noch nicht erfüllt sind und die da wirklich noch Potenzial haben.
Genau, da kommen wir gleich noch dazu. Dann nenne ich kurz noch zwei Tops, habe ich nämlich noch. Die Cavs habe ich natürlich auch, die hast du ja aber schon erwähnt. Dann habe ich noch die Celtics, das ist jetzt vielleicht erstmal ein bisschen überraschend, weil sie ja vom Personal nichts geändert haben. Letzte Saison waren sie auch vorne, jetzt stehen sie auf 1. Aber ich muss sagen, die ganzen Begleitumstände, Coach weg, plötzlich war der Coach im Gespräch in Brooklyn, neuer Coach da, der Assistant Coach Will Hardy ist nach Utah gegangen. Ja, also da waren natürlich schon einige Störgeräusche dabei und da muss ich sagen, dass sie da so unbeeindruckt anscheinend weiterspielen, ihren Stiefel, das gefällt mir richtig gut bei den Celtics. Und dann möchte ich noch erwähnen, die Indiana Pacers, die bisher also wirklich alle Erwartungen übertreffen, muss man auch mal schauen, wie es noch weitergeht, kommen wir vielleicht bei den Trade-Szenarien später auch nochmal dazu, da stehen ja Miles Turner und Buddy Hield fast überall auf der Liste, da muss man mal schauen, wie es weitergeht, aber Junges, spannend, das Team, spielen da wirklich mit Halliburton und mit Mathurin und Nembhard, auch noch ein Rookie, also ein junges, spannendes Team, was bisher also die Erwartungen übertrifft, auch wenn sie später absinken, ist es trotzdem ein vielversprechender, toller Start, gefällt mir also richtig gut bei den Pacers. Hast du noch Spieler, die du wirklich als Top noch erwähnen willst im Osten?
Also den einen hast du ja schon genannt, Mathurin scheint wirklich offensiv sehr begabt zu sein. Also er hat eine unglaubliche Creation schon jetzt als Rookie. Da haben sich die Pacers wirklich was angelacht. Man konnte sehen, man hat dann aus ein paar Gründen hat man so ein bisschen Zweifel gehabt, aber der Junge ist sehr, sehr gut dabei. Tyrese Halliburton muss man nicht so sagen, auch 63% True Shooting, das ist ein neuer All-Star. Der hat ein Double-Double als Stat. Da kann man wirklich sagen. Für mich waren die Pacers von Anfang an auch also zu stark eigentlich zum Tanken. Von Anfang an, die haben noch mit Buddy Hield und Miles Turner noch zwei sehr, sehr gute Veterans, die mitspielen können mit den Jungen.
Genau, TJ McConnell.
Ja. Der wirklich dann auch mal wieder Ruhe reinbringen kann mit seinem Spiel. Und natürlich die Boston Celtics, die du erwähnt hast, die da wollte ich jetzt nicht sagen, das ist eine positive Überraschung, aber Ist ganz klar. Also die haben sich auch verstärkt mit Brockton. Da sehe ich wirklich, dass sie da um den ersten Platz kämpfen. Also das steht für mich außer Frage.
Ja, und einen hätte ich noch von deinen Raptors. Pascal Siakam gefällt mir auch sehr gut bisher die Saison.
Ja, Siakam, also man muss sagen, der Nick Nurse hat erstmal angefangen mit Tom Thibodeau mäßig wirklich die Starting Five wirklich mit vollen Minuten spielen zu lassen. Das hat natürlich auch ein bisschen die Stats, die absoluten Stats hochschwingen lassen. Absolutes All-Star-Level von Siakam, also das ist eine Garantie, ich glaube 25, 9, 8 oder so. Das ist absolut traumhaft, was er abliefert. Raptors haben ein gutes Net-Rating, haben ein paar Ausfälle. Jetzt aktuell und ich vermute auch während der Saison werden einige ein bisschen, besonders die älteren Spieler, ein bisschen ausfallen. Deshalb müssen wir schauen, dass sie da wirklich durchkommen mit dem Homecourt, glaube ich, wird das aber möglich sein, denn Raptors-Fans für mich und von ein paar Studien auch die besten der Liga, das heißt, die Heimspiele werden da gewonnen und ich sehe einen Riesenvorteil für die Raptors, dass sie da wirklich Top 6 kommen und keine Play-Ins spielen sollen, obwohl die Konkurrenz da schon richtig aufgerüstet hat.
Allerdings, ja, dann kommen wir zu den Flops im Osten. Wen siehst du da unter den Flops?
Muss man natürlich schauen, was jetzt ein Flop ist. Für mich werden die Bulls und die Knicks floppen, gemessen an ihren Ansprüchen. Dazu noch die Hornets. Gründe sind für mich, also New York ist mehr als mittelmäßig in allen Kategorien und ich sehe die Verbesserung von Brunson nicht unbedingt im Zusammenhang mit dem Teamerfolg an. Randle spielt ein bisschen besser als Vorsaison, da hat er eine sehr, sehr schwache Vorsaison gehabt, aber das Team, man merkt, es findet sich nicht. Der Thibodeau scheint, dass die Außenwirkung ist meiner Meinung nach überhaupt nicht gut. Er ist ein Net-Rating-Fan, der schaut immer auf die Net-Ratings und stellt auf, wie die gespielt haben, aber die Außenwirkung ist aktuell katastrophal, die Lineups ändern, also außer den drei R.G. Barrett, Randle und Brunson wird da sehr, sehr viel rotiert, dann startet mal Grimes, dann startet mal Fournier, dann startet mal Hart. Eine klare Linie würde ich nicht sagen, aber die Lineups, er muss sich noch finden, er scheint das auch zu zeigen dem Team, jeder kriegt seine Chance, aber es ist wirklich auch so, dass es ist eben der Kern und der Kern ist auf keinen Fall auf dem Level von anderen Cores, wie zum Beispiel Atlanta, die genannten Atlanta oder Cleveland. Und die werden wirklich meiner Meinung nach mehr als Play-In nicht erreichen können in der Regular Season. Ja, das sehe ich wirklich schwierig für New York und das Gleiche dann auch für die Bulls. Denn wenn man es mit Vorjahr vergleicht, da hatten die relativ glückliche Bilanz. Sie haben viele enge Spiele gewonnen, knappe Spiele gewonnen. Dadurch auch das Net-Rating relativ schwach im Vergleich zu ihrer Bilanz. Haben sich durchgekämpft. Und dann in den Playoffs hat man gesehen, die Bulls ein bisschen abgeschwacht. Levine ist da wirklich auch, hat auch gefehlt. Und jetzt spielt er, hat auch Load-Management. Und da muss man schauen, dass da die Tiefe überhaupt nicht vorhanden ist bei den Bulls. Und eine lange Saison wird wieder katastrophal. Lonzo fällt auch noch Ewigkeiten. Also ja. Die beiden Teams habe ich für ihre Ansprüche wirklich enttäuschen. Miami kann wahrscheinlich auch nicht die Ansprüche erfüllen, die sie letzte Saison erfüllt haben. Es gab keine nennenswerte Verstärkung. Tyler Herro ist in die Startelf gerutscht. Seine Usage ist runtergegangen sogar und auch die Minuten. Ist noch teilweise noch leicht verletzt aktuell in der Anfangsphase der Saison. Bam hat auch keinen Ersatz, falls er mal ausfällt. Es werden sogar Lineups gestartet mit Jovic als Starting Center. Also Miami wird auch eine schwere Saison haben und wenn da wirklich ein großer Ausfall kommt, dann müsste man auch wirklich aufpassen, weil das Team ist auch relativ alt. Die Leistungsträger sind alt und Kyle Lowry zum Beispiel. Und da muss man wirklich sehen, dass Miami da nicht in so eine Rochade fällt oder eine Abwärtsspirale, wo die dann da raus aus den Playoff-Rängen rausfallen und nur ins Play-In kommen. Grundsätzlich halte ich die Wizards zum Beispiel für zu schwach, um da mithalten zu können, wenn die ins Play-In kommen. sehe ich da wirklich, aber es reicht nicht. Ganz anderer Kandidat sind die Hornets und die halte ich grundsätzlich zu schwach. Wir haben das Problem mit Miles Bridges. Das Team selber konnte nicht verstärkt werden. Es konnte auch kaum Anpassung gemacht werden. Wegen dem Unsicherheitsfaktor von Miles Bridges war auch nichts möglich. Teilweise werden die Spieler länger geschont. Die haben jetzt Dennis Smith Jr. wiederentdeckt, sage ich mal so. Der hat einen guten Start gehabt, aber das sind ja keine Spieler, mit denen man was erreichen will. Wenn LaMelo einfach länger Pause macht und Load Management, dann sieht man schon, wo die Richtung geht, wo jetzt auch die Hornets sich sehen und vielleicht auch Folgetrades jetzt passieren können. Und mit Miles Bridges immer noch die Unsicherheit, was jetzt da passiert. Ich bin jetzt auch kein Klatschreporter, was ganz genau da los ist und was da passieren wird. Aber dieser Vorfall lähmt die ganze Franchise und das wird man auch am Ende der Saison in der Bilanz sehen.
Ja, echt schade. War ein ja aufstrebendes junges Team, zweimal im Play-in-Tournament knapp gescheitert. Und ja, also auch da finde ich keine wirklich klare Linie. Jetzt holt man den Steve Clifford wieder geholt, den man vor einem Jahr gefeuert hat. Ist auch keiner, der bekannt ist, eigentlich junge Spieler aufzubauen. Kleiner Hoffnungsschimmer, jetzt LaMelo Ball kann wieder eingreifen, aber der kann natürlich alleine da auch die Kohlen nicht aus dem Feuer holen. Halt hin und wieder mal werden sie vielleicht mal aufhorchen lassen mit einem Sieg, aber mehr ist es auch nicht. Und ja, jetzt wundert es mich aber ein bisschen, dass du meinen Megaflop überhaupt der gesamten NBA hast du nicht genannt. Das sind für mich die Brooklyn Nets. Da willst du gar nicht mehr drüber reden wahrscheinlich, oder? Oder siehst du die gar nicht
also, als Flop? Ja, jetzt ist der Anspruch. Also sie galten ja auch nicht mehr als die großen Favoriten, muss man eigentlich sagen.
Nee, bei mir nicht, aber bei vielen anderen schon.
Da sind sie sehr schlecht gestartet. Jetzt kam der Wechsel von Steve Nash. Also ich muss ehrlich sagen, Steve Nash auf ganzer Linie enttäuscht. Also auch für das er geholt wurde. Es war ein Players-Coach. Die haben wirklich einen der besten Coaching-Staffs gehabt der Liga. Und die holen jetzt, haben mit Steve Nash einen Bekannten geholt, der das Team zusammenhält. Und es ist ähnliche Kerr-Philosophie vielleicht implementiert. Und das haben sie in ihm gesehen. Aber er hat das Team nicht erreicht. Also das hat er so gemacht, was er wollte.
Nee, aber er war auch irgendwo die ärmste Sau. Also wenn die Spieler halt da gleich deinen Kopf fordern und so. Also hängt natürlich ein bisschen zusammen. Ja, sehr
ungewöhnlich. KD muss das Team jetzt führen, wenn man ehrlich ist. Und man sieht jetzt, was für Spieler wenn man sieht, es spielt mit Sumner als Point Guard, Joe Harris, O'Neal und Claxton als Center. Dann, welchen Anspruch hat dieses Team? Dafür steht das Team, hat jetzt auch gute Wins reingeholt. Kyrie kommt jetzt höchstwahrscheinlich wieder zurück. Das ist auch so ein Thema nach seiner Suspension. Da wird das Team normalerweise noch stärker. Ich denke, es könnte aber trotzdem, obwohl es unter all diesen Gegebenheiten da spielt, könnte es allein nur wegen KD schon vor den Bulls und den Knicks landen. Und ich denke, es wird auch so kommen. Außer jetzt natürlich das gleiche wie bei Miami, Verletzungspech. Und sowas kann man natürlich nie voraussehen.
Ja, sehe ich. Also ähnlich, habe zwischen vor der Saison nur ein Play-In-Tournament gehabt, gerankt, die Nets. Habe dafür böse auf die Mütze gekriegt von manchen KD-Fans. Aber jetzt sieht man so falsch, war es gar nicht. Also eine Katastrophe. Und dann wird das die Ära wahrscheinlich da in Brooklyn, Kyrie Irving, Kevin Durant zu Ende gehen. Und man wird vielleicht eine Playoff-Runde, hat man bisher gewonnen. Und sieht nicht so aus, als ob noch eine dazukommt. Dann gehen wir rüber in den Westen. Wen siehst du da unter den Tops, die also positiv uns hier beeindrucken zum Saisonbeginn?
Ähnlich schwierige Situation aktuell für viele. Die Suns unbeeindruckt.
Genau, ja. Ähnlich wie die Celtics eigentlich. Ne?
Obwohl jetzt natürlich Cam Johnson auch noch ausgefallen ist. Crowder ausgefallen. Crowder durch eine Trade-Anfrage ausgefallen ist.
Ja, auch verrückt.
Und deshalb denke ich, dass die Suns aktuell sehr, sehr gut stehen. Man muss natürlich gucken. Für mich gibt, muss ich ehrlich sagen, ist der Westen sehr schwierig. Die Ansprüche bei allen sind zu hoch. Also die Suns machen das sehr gut. Memphis ist aktuell auch sehr gut, obwohl die auch schon Ausfälle hatten. Auch gut dabei. Die wurden ja teilweise nur im Play-In gesehen. Und deshalb denke ich, dass es eher da kann man nur verlieren im Westen. Genauso wie Dallas. Es gibt Ansprüche. Ich denke, hier muss man wirklich sehen, man kann es sich nur selber versauen. Und da gibt es eher Verlierer als Gewinner, weil jeder will. Da sind 10 Teams, die wollen alle in die Playoffs, haben riesen Budgets, riesen ganz klar an der Grenze vom Salary Cap und haben Ansprüche, haben sich verstärkt die letzten Jahre. Die Pelicans haben da auch McCollum geholt und Co. Also die Teams haben alle einen Anspruch. Die Kings wollen hoch mit Sabonis. Also diese Conference wird kein einfaches Ding. Und deshalb gibt es eher nur Verlierer als Gewinner.
Gut zusammengefasst. Einhauen und stechen da wieder mal in der Western Conference. Aber wenn ich jetzt noch erwähnen möchte, für mich ein Top wirklich, sind ja die viel gescholtenen Sacramento Kings. Du hast sie auch erwähnt. Also ich finde, das sieht schon ganz gut aus. Ja, haben jetzt einen erfahrenen Coach geholt, stehen jetzt auf dem 8. Platz, 4 Siege in Folge geholt und es gefällt mir einfach ganz gut, was sie machen und auch eben, den habe ich also auch als Top noch mit drin. Den De'Aaron Fox gefällt mir jetzt sehr gut, was er da gemacht hat. Ja, über die letzten Jahre war ja da sehr viel Instabilität bei den Kings und für die ist ja wirklich ein 8. Platz wäre ein Riesenerfolg. Muss man mal gucken, ob es dabei bleibt, aber ich finde, das ist positiv. Das Zusammenspiel mit Sabonis funktioniert besser und vor allem De'Aaron Fox, da scheint so ein bisschen im Kopfklick gemacht zu haben. Man wusste ja nie so genau, was ist er? Ist er ein Verteidiger? Dann war er nur schnell. Ja, und jetzt hat er das so, jetzt kommt das alles so ein bisschen zusammen, habe ich das Gefühl bei ihm und da sehe ich doch, dass er auf einem sehr guten Weg ist. Die Zahlen stimmen auch, deswegen für mich also De'Aaron Fox und die Kings doch auf jeden Fall ein Top bisher in der Eastern Conference.
Ja, also bei Fox
Western Conference, was rede ich denn?
Western, ja. Also bei Fox muss ich auch sagen, gute Entwicklung, sein True Shooting ist um fast 10% gestiegen. Das macht sehr viel Hoffnung. Sein Net Rating auf 100 Possessions ist noch relativ schwach. Das hängt vielleicht auch ein bisschen zusammen mit dem Team und muss man natürlich schauen. Allerdings Fox bislang eine sehr, sehr positive Überraschung, wie von den Mikal Bridges zum Beispiel auch aktuell auf All-Star-Niveau, auch wenn er die absoluten Zahlen jetzt nicht so eindeutig zeigt, im Two-Way-Bereich absolut top, sehr effizienter Spieler auch wieder. Also all diese Spieler hier, die bislang genannt wurden, die bewegen sich in True-Shooting-Bereichen, die da im 63% sind und das sind schon All-Star-Zahlen alle. Also auch Fox und das ist so die magische Grenze meiner Meinung nach, wo man dann wirklich sagen kann, okay, der Typ ist hocheffizient in dem Bereich, der sollte auch weitermachen. Da habe ich noch einen übrigens, den ich nebenbei, ist für mich Desmond Bain, auch unglaublich.
Oh ja, cool, habe ich auch auf meiner
Entwicklung.
Liste.
da muss ich wirklich sagen, der führt das Team, auch wenn Morant nicht da ist, an und die staggern auch mittlerweile sehr gut. Leider hat er sich jetzt verletzt am dicken Zeh. Fällt 2 Wochen aus, aber ich denke, da ist eine All-Star-Nominierung auch drin. Viel überraschend vielleicht. Also ich muss ehrlich sagen, die Entwicklung konnte man schon sehen im Ende der letzten Saison, als Morant da gefehlt hat, hat Bane komplett übernommen und hat das Team auch noch zu einer guten Bilanz gebracht. Das ist eigentlich nur eine kontinuierliche Weiterentwicklung.
Genau, aber jetzt den nächsten Schritt gemacht, Borderline All-Star-Niveau oder vielleicht sogar All-Star-Niveau, wenn er denn wieder schnell zurückkommt. Markkanen haben wir ja schon genannt, spielt fantastisch bisher. Hatte man so jetzt nicht erwartet, dass er quasi wie in der Eurobasket weitermacht. Team Finnland ist jetzt Team Utah, naja, ist auch sehr weit im Norden und kühles Wetter, da passt es einigermaßen. Und dann habe ich hier noch bei mir 2 Blazers eben, also zum einen Jeremy Grant, den hat man vorhin schon erwähnt, der hat ja jetzt wieder oder hat eigentlich jetzt erstmals seine richtige Rolle gefunden, finde ich, in der NBA. Ne, bei den Denver Nuggets, da wurde er eigentlich zu wenig eingesetzt. Na, deswegen ist er ja da weg, wollte zeigen, was er eigentlich alles kann. Da hat er eigentlich nur verteidigen, stand in der Ecke in Denver. Dann bei den Pistons, da war seine Rolle zu groß. Ja, da hat man gesehen, jetzt als die erste Option in einem guten Team, das waren ja die Pistons nicht, da hat man gesehen, dass das ist ein bisschen zu viel für ihn. Ne, aber so die zweite, dritte Rolle, da hinter so Dame Lillard, das ist so seine ideale Rolle und da brilliert er eben, starke Defense, fantastische Werte, den Dreier trifft er so gut wie noch nie, das gefällt mir richtig gut und Dame Lillard selber auch, hier jetzt mal wieder hin und da verletzt, aber da habe ich ja vor der Saison eigentlich gedacht, der kommt nicht mehr so auf sein altes Niveau, da muss ich also da zugeben, da habe ich mich geirrt, da muss ich mich entschuldigen bei Dame Lillard, das finde ich toll, dass er nochmal sein altes Niveau jetzt jetzt erreicht hat. Das freut mich einfach für ihn auch persönlich, dass ich da falsch lag und er mich Lügen gestraft hat.
Absolut, da gebe ich dir vollkommen recht.
Okay, dann gehen wir zu den Flops. Wen hast du in der Western Conference bei den Flops?
Also, da muss ich, ich weiß nicht, die Lakers-Fans, die sind sich bewusst, also die Lakers. Ich sehe da keinen, also für die Saison, das ist eine Saison zum Abhaken, ich sehe da wirklich keinen sinnvollen Ausweg. Ein Trade von Westbrook.
Siehst du noch eine Möglichkeit bei Trade? Da wird ja viel geredet. Westbrook traden, Anthony Davis sogar jetzt traden. Siehst du da noch eine Möglichkeit oder ist das dann auch nur ein Pflaster eigentlich?
Pelinka hat da schon Mist gebaut. Ich weiß nicht, von wem das initiiert war, weil LeBron hat auch Werbung dafür gemacht mit Westbrook und weiß ich nicht, was denn die haben. Wir wirklich die kompletten Assets gebündelt in Westbrook. Das heißt, wenn Westbrook floppt, dann ist die Zeit, dann ist das vorbei. Und Westbrook ist ja jetzt nicht unbedingt der Faktor. Es ist meiner Meinung nach, es liegt auch nicht an Westbrook, es liegt meiner Meinung nach einfach nur an den ganzen Mitspielern. Also es sind ja teilweise G-League-Spieler, die geben ihr Bestes, teilweise gute Leistungen, auch Reeves und Co. Die spielen wirklich teilweise sehr gut, Lonnie Walker teilweise sehr gut. Aber es ist kein Team, das zusammen. Das ist nicht zusammengestellt, es war einfach nur nach Verfügbarkeiten zusammengeholt, gewürfelt, kurze Verträge auch, muss man sagen. Denn der eigentliche Plan, denke ich, ist jetzt über ein Salary Cap, Salary Free Agents reinzuholen im nächsten Jahr. Da sind ja ein paar, die möglich sind, Kyrie Irving und Draymond Green, wo man sieht, wo man abzeichnen kann vielleicht, dass er nicht verlängert bei den Golden State Warriors. Und LeBron.
Noch ein Non-Shooter dann bei den Lakers.
Und dann einen längeren,
aber immerhin einen
langen Vertrag kriegt bei den Lakers, obwohl LeBron ja nur ein Jahr noch da bleibt. Aber allein schon, also ich denke, dass der Plan ist, man muss wirklich sagen, die Lakers jetzt wirklich die Picks einzusetzen. Also aus der Perspektive der Laker-Owner muss man sagen, LeBron 1,5 Jahre noch, danach weil wissen wir nicht. Lohnt es sich jetzt, ein Pflaster, wie du gesagt hast, darauf zu setzen und die Zukunft dafür zu verscherbeln und danach noch erpressbar zu sein als Owner jetzt von LeBron und den Spielern und den ganzen. Theoretisch könnte ich, wenn LeBron abhaut, könnte ich auch Davis auscashen und ein neues Team haben mit allen Möglichkeiten und ein Restart. Es ist dann wie ein Restart, man hat seine Picks und so weiter und so weiter. Und das aus der Perspektive und sieht die Bass das und ich teile die Meinung. Also ich würde jetzt keinen Pick, man kriegt jetzt hier nur noch für Westbrook, wenn man Westbrook loswerden will, was ich jetzt nicht unbedingt sehe, kann man vielleicht Jay Rich und McDermott holen von den Spurs. Was will man, also ohne Picks, ohne Pick-Einsatz, was will man damit erreichen? Also Team wird nicht ultimativ besser, man verärgert Westbrook, man ändert die ganze Philosophie des Teams und es macht eigentlich nur negativ. Man gesteht sich ein, dass Westbrook gescheitert ist natürlich, aber auch, dass man ihn loswerden wollte. Ich denke, man wird die Saison einfach durchgehen. LeBron scheint mir auch nicht, dass der Zahn der Zeit ein bisschen genagt hat an ihm, scheint mir also nicht mehr der alte LeBron zu sein, was auch nicht gut, er ist immer noch gut genug, um eine wichtige Rolle zu spielen. Anthony Davis sieht relativ fit aus, aber das reicht heutzutage einfach nicht mehr. Die Teams, wir haben ja jetzt über Denver geredet, die haben 8-Mann-Rotation, die ist sehr, sehr tief. Also jeder von denen wird bei Laker Stammspieler sein. Positiv sehe ich aber.
Wäre drittbester Spieler vielleicht sogar.
Und eine positive Sache sehe ich jetzt, kommt Bryant und Schröder zurück. Höchstwahrscheinlich Anfang nächster Woche. Ja. Die sind schon besser als wir, die da mitspielen aktuell. Und das wird das ein bisschen heben und die Lakers werden sich vielleicht versöhnliche Saison holen. Ansonsten freuen sich die Pelicans ja über den Pick.
Das wäre wirklich der Worst Case. Ja, deswegen habe ich hier sogar als Flop da stehen Rob Pelinka, also der General Manager der Lakers. Es geht aber eigentlich von oben runter, wie du schon angedeutet hast. Jeannie Buss scheint nicht so eine gute Leaderin zu sein wie ihr Vater. Und,
da würde ich jetzt nicht zustimmen. Muss ich ehrlich sagen, tut mir leid, dass ich dich unterbreche, aber da würde ich nicht zustimmen, denn die Buss schaut aus Lakers Perspektive. Und man sieht, was passiert, wenn die Spieler eine Franchise kidnappen wie zum Beispiel bei den Nets. Und das lässt sie nicht zu, da, unter keinen Umständen. Und ich würde, auch wenn die Lakers-Fans jetzt ein bisschen Erfolge sehen wollen, in 5 Jahren sieht das vielleicht ganz anders aus. Und dann sagt man, oh, gut, dass die Bucks das nicht gemacht hat. Weil LeBron ist weg und jetzt hätten wir wieder so trostlose Jahre.
Na, so meine ich das nicht. Da gebe ich dir schon recht. Ich meine das so, man. Pelinka hat einfach, finde ich, fast nur falsche Entscheidungen getroffen. Mir kommt so vor, der hat irgendwie schmutzige Wäsche, der erpresst sie da irgendwie, der ist unantastbar anscheinend und der hat nur miese Entscheidungen getroffen. Tut mir leid. Das Einzige hat er Anthony Davis geholt, da haben sie einen Titel geholt. Sie haben das perfekte Team gehabt. Sie haben Kentavious Caldwell Pope, Kuzma, Caruso, sie haben das perfekte Spielermaterial zu Anthony Davis und LeBron James und da haben sie es weggetradet. Und seitdem machen sie es immer nur noch schlimmer. Sie holen Leute von der Resterampe, sie holen Westbrook, sie holen absolut Spieler, die nicht zusammenpassen, treffen dumme Entscheidungen, können sich nicht einigen, jetzt holen wir jemanden. Russell Westbrook, wie mit ihm umgegangen wurde, ist unter aller Sau, finde ich. Der hat gespielt genau das, was man von ihm erwarten kann. So meine ich das und so finde ich, das ist ein ganz mieser Job von Rob Pelinka und nicht zu Unrecht witzeln da jetzt schon Lakers-Fans, wenn man sagt, man sieht ihn auf dem Flug nach Indiana. Gratulation zum neuen Job. Also da finde ich, das ist ein ganz mieser Job, den er da macht. Und das hat dann Jeannie Buss auch mit zu verantworten. Sie hat ihn da
ja, also die haben auch Championship geholt. Also da warten noch einige Franchises.
Aber seitdem ist alles das den Bach runtergegangen. Absolut unnötig.
Das kann man nicht abstreiten, dass seitdem alles den Bach runtergegangen ist. Man muss ja auch seinen Superstar, einen der besten Spieler aller Zeiten, muss man da auch irgendwie versöhnlich gestalten. Und es ist tatsächlich so, dass nach der Championship wirklich falsche Entscheidungen getroffen wurden. Allerdings jetzt am Anfang der Saison waren die Entscheidungen alternativlos. Er hatte eine Vorgabe auch von Buss anscheinend. Und ich denke, es wird hier keinen Trade geben. Also man kann hier, wie gesagt, ohne Picks kriegt man McDermott und Jay Rich vielleicht von den Spurs. Dann könnte die Spurs noch ein bisschen sparen, aber mehr kriegt man nicht. Also anders geht's. Vielleicht muss man sogar noch was draufzahlen, dann mit Second Roundern oder, aber anders geht's nicht. Also es gibt momentan keine Option. Und das Problem ist,
ja, und auch da hat man sich ja reinmanövriert. Das haben wir ja letzte und vorletzte Offseason schon gesagt. Man hat sich jetzt in eine Sackgasse manövriert. Man hat keine Flexibilität mehr und da steht man jetzt und heult, dass man keine Flexibilität hat.
Aber das selbst ist zum genau, Kern des Punktes, dass man. Also was mir jetzt, deshalb sage ich Kyrie und besonders und Draymond Green sind vielleicht der Plan für die nächste Saison ist, es gibt Spieler, die haben längere Verträge, die könnte man jetzt schon holen, die auch nicht gewollt wollen, weil Russell Westbrooks Vertrag läuft aus. Man könnte ein Paket holen, das über die Saison hinaus läuft. Aber das würde ja dann die Salary im nächsten Jahr schon beeinflussen. Und dann hätte man kein Cap-Hold mehr für andere Verpflichtungen. Deshalb als Beispiel jetzt, zum Beispiel Hayward, könnte man holen, vielleicht sogar, also man sieht ja, die Hornets wollen vielleicht wirklich runterstufen und auch sein Gehalt wirklich reduzieren. Vielleicht Hayward spielt auch nicht so oft, ist ein bisschen angeschlagen. Aber Hayward wäre eine absolute Verstärkung für die Lakers. Aber selbst Hayward kann man nicht holen, weil er spielen kann. Ja, der läuft auch länger, der Vertrag läuft auch länger. Und das würde dann die nächste Offseason, drastisch erschweren. Natürlich. Obwohl der Value da ist, weil man einen auslaufenden Vertrag hat, einen 45 Millionen auslaufenden Vertrag, oder 48 sogar, der ein Value hat, kann man keine Spieler holen mit längerfristigen Verträgen, weil man dann die eigene Offseason gefährdet. Deshalb denke ich, egal wie viel Spekulationen bei Twitter und Co. gemacht werden, die Lakers werden das einfach runterspielen. Und schauen, wo die landen und versuchen, die Fans zu versöhnen mit ihrer bestmöglichen Leistung.
Genau, und dann holen sie den alternden Draymond Green, der seinen Mitspieler prügelt, und einen Kyrie Irving, der absolut unberechenbar ist. Aber gut, das ist Zukunftsmusik. Schauen wir mal, wie es dann wirklich kommt. Dann, ja, was bisher auch noch ein Flop ist, die Warriors, würdest du sagen, das ist nur ein Championship-Hangover. Jetzt haben sie allerdings auswärts, ich glaube, 7 oder 8 alle Saisonspiele verloren. Auch James Wiseman wird, der frühere Nummer-2-Pick, wird in die G-League geschickt. Alles so ein bisschen Alarmsignale, sagst du, da müssen wir ein bisschen aufpassen oder ist das jetzt, sind das nur Startschwierigkeiten?
Ja, man muss auch sagen, der Steph war phänomenal aktuell. Auf ganz anderem Level. muss man sagen.
50 Punkte.
Aber ja, genau. Auf einmal ganz anderen Level, aber das Team ist, funktioniert noch nicht. Ich weiß nicht, woran es jetzt aktuell liegt. Da muss man noch ein bisschen beobachten, ob diese Draymond-Sache, die du jetzt gerade erwähnt hast, ein bisschen mit reinspielt, ob das ein Hangover ist. Es waren ja auch teilweise knappe Niederlagen. Also ich muss ehrlich sagen, ich mache mir aktuell noch keine Sorgen bei den Warriors, überhaupt nicht. Also dass sie vielleicht nicht Erster werden oder Zweiter, wird noch schwieriger jetzt mit dem Verlauf der Zeit, wenn es so weitergeht. Aber die werden sich fangen. Also wir haben jetzt 15 Spiele haben die gemacht, die haben nur 6 gewonnen. Und ja, also ich sehe, ich bin da noch habe ich keine große Sorge.
Ja, warten wir es mal ab. Ich hoffe allerdings, dass sie dann weiß, wenn da klare Vorgaben gehen, was sie von ihm sehen wollen, weil da irgendwie mal 30 Punkte, 15 Rebounds in der G-League, das kann jeder machen, ne? Da geht es aber wirklich auch um Spielpraxis bei Wiseman. Ist natürlich dieser Balance-Eck da so hoch zu draften. Normalerweise geht er dann zu einem Team, wo es nicht wichtig ist, wo er sich austoben kann. Und das ist halt bei den Warriors nicht. Die machen ja den Spagat, hier die jungen Leute hier ins Championship-Team einzubauen. Schauen wir mal, wie es weiterläuft. Hast du dann noch weitere Flops in der Western Conference?
Also bei den Flops muss ich ja, dann komme ich nicht drum rum, die Timberwolves zu nennen. Also ja. da funktioniert auch gar nichts. Da bin ich auch noch vorsichtig. Ich will jetzt nicht schon den Teufel an die Wand malen, aber aktuell läuft es gar nicht. Netrating ist Katastrophe. Die Big Mans funktionieren gar nicht. Edwards hat jetzt mal zum Glück angefangen, ein gutes Spiel zu haben. Also es läuft nicht. Auch D'Lo, auch die Verteidigung läuft noch nicht und die Offense mit D'Lo und Gobert, es läuft dann noch nicht ganz. Da ist aktuell sogar OKC besser und da hatten wir ja noch einen, den ich noch nicht erwähnt hatte, mit Shai Gilgeous-Alexander, der da auf All-Star-Niveau agiert, also mit 31,5 Punkten aktuell, oder absoluter Wahnsinn, und das als Alleinunterhalter. Und das sehe ich bei den Timberwolves, dieses Zusammenhalt, den ich bei selbst bei OKC sehe, die dann hunderte Leute tauschen und trotzdem wissen, wie ist die Hierarchie, der Junge kriegt den Ball, der Junge wird, das sehe ich überhaupt nicht. Und das ist so ein hierarchisches Mitfinden der Usage bei Minnesota aktuell. Ja, Edwards vielleicht sogar zurückgehalten und damit der Towns da, also ich weiß nicht genau, was ich noch davon halten soll. Der Gobert-Deal scheint jetzt schon ganz klar auszusehen, als ob es zu teuer war.
Nach nicht mal 15 Spielen.
Also es wird da, genau das, was erwartet wurde, ist bislang überhaupt nicht eingetreten. Da muss schon sehr, sehr viel passieren, damit man sagt, okay, das war's wert. Also, absolute Enttäuschung bislang. Ich habe wirklich tiefe Erwartungen gehabt, aber die wurden ja unterboten jetzt aktuell mit den Timberwolves. Das muss ich umgehend bessern. Ja, die anderen Teams, die Pelicans, sind auch bei den Pelicans muss ich sagen, das Team gefällt mir sehr, sehr gut. Da sind es auch noch ein bisschen die hierarchischen Dinge. Wenn Zion spielt, weiß man nicht genau, wer kriegt den Ball, und da muss man wirklich diese, Zion ist gewohnt, ein Superstar zu sein in seinem Team, und jetzt spielen da Leute, die aktuell vielleicht sogar besser sind als er oder besser scoren, effizienter scoren können als er, mit Ingram und McCollum und sogar auch Valanciunas. Das sind also Top-Spieler, der ganze Kader ist vollgepackt mit guten Optionen. Murphy überragend von der Bank, startet jetzt auch in seinem Sophomore-Year eigentlich absolut überragend, was er da leistet. Also die Pelicans bin ich nicht enttäuscht. Ich muss aber ehrlich sagen, da muss noch was passieren, damit man wirklich besser dasteht. Grundsätzlich ist es eine sehr, sehr umkämpfte Conference. Das geht, die sind noch alle sehr nah beieinander. Ich vermute wirklich aktuell, dass es eigentlich die 10 Teams wirklich da reinkommen, die Lakers natürlich nicht reinkommen und danach wirklich auf jeden Sieg dran ankommt. Also es wird dann vielleicht so ausschauen, dass der Sechste nur 3 Wins vom 10. entfernt sein wird. So eng sehe ich das aktuell da.
Ja, durchaus möglich. Ne? Also ich hatte jetzt die Timberwolves, ich hatte sie nicht viel höher, als sie jetzt stehen, 10. sind sie jetzt. Ich hatte sie auf 7, 8, aber wie du schon sagtest, die Art und Weise, die macht ein bisschen Sorgen. Allerdings muss man sagen, letzte Saison, da haben sie auch sehr schwach gestartet, die Timberwolves, und dann hinten raus wurden sie immer stärker, also sollte man, wie du auch schon sagtest, noch nicht abschreiben. Dann ich habe noch einen kleinen Flop, ist jetzt eher nochmal was anderes, ist nämlich, dass Dwight Howard, der ist ja nicht mehr in der Liga, ein verdienter Center und Backup-Champion sogar mit den Lakers noch geworden, 2020, so schnell geht's, jetzt muss er nach Taiwan und ja, der Andre Jordan spielte jetzt gut, wegen Ausfall von Jokic, aber 28 Minuten als Starter bei den Denver Nuggets, da finde ich es schade, das finde ich ein Flop, dass für Dwight Howard da sich kein Platz mehr gefunden hat, ein bisschen schade.
Ja, das ist, also bei Dwight Howard, muss man ehrlich sagen, er ist auch in einigen Bereichen limitiert gewesen und ja, es gab kein Vertrauen mehr in den Dwight Howard im Team zu haben. War jetzt Minimumspieler und der Anspruch bei Minimumspieler ist natürlich dann, dass man überhaupt in die Liga reinkommen kann, ist schon schwierig. Muss man ehrlich sagen, ich sehe jetzt keinen unbedingten Startplatz, keinen unbedingten Platz für Dwight Howard in der Liga aktuell, leider. Also spätestens in der Hall of Fame sehen wir ihn wieder. Also ich bin absolut überzeugt, dass er da reinkommt.
Einmal Defensive Player of the Year sollte eigentlich reichen. Okay, dann kommen wir noch zu ein paar etwas kürzeren Fragen oder Themen. Da wäre das erste, ist dann hier unser beliebtes Quiz. Letztes Jahr waren wir ja erfolgreich, haben wir es vorher gesagt. Da war es aber auch ein bisschen einfacher. Jetzt ist ja ein Coach, wurde schon entlassen, Steve Nash. Jetzt ist die Frage, welcher Coach wird als nächstes gefeuert?
Ich muss, also mein Tipp ist Thibodeau. Also,
oha, den habe ich als zweiten. Ich habe es noch jemand anderen sogar noch davor. Das musst du mir auch noch mal kurz erklären. Tom Thibodeau, der scheint doch fest im Sattel zu sitzen.
Ja, ich sehe, es gibt schon Gerüchte, wachsende Kritik oder Players-Only-Meetings und solche Sachen. Wie gesagt, wir haben es ja gerade schon ausgeführt. Die Hierarchie irgendwie, die Teams werden gewechselt. Und es ist ja nicht so, ist ja wie in einer Firma auch. Und wenn man die ganze Zeit startet oder nicht startet und nicht seine Chance kriegt oder nicht längerfristig seine Chance, dann ist man enttäuscht und das ganze Team drumherum, also die Spieler, man ist nicht mit den Ergebnissen zufrieden und man ist nicht mit seinen Einsätzen zufrieden. Und ich glaube, die Spieler da selber, der Anspruch, also die werden, das ist New York, da ist der Anspruch gigantisch und der Anspruch, und die sehen sich vielleicht auch, die wurden gehypt vor der Saison. Also man kommt psychologisch ganz anders rein in die Saison. Jetzt Brunson, Barrett und Randall All-Star, war mal All-Star jetzt. Das sind ganz andere Ansprüche. Und Thibodeau ist so ein strenger Typ, da ich denke, er könnte das Team verlieren. Weil es ist auch nicht genug Potenzial in dem Team. Er hat schon gute Dinge erreicht. Er hat wieder wirklich, es war ja ein chaotisches Team, muss man sagen, vor Thibodeau. Er hat es schon geglättet, also schon strenger. Es gab ja auch Erfolge dann. Man kam in die Playoffs und Trae Young wurde zum Nationalfeind. Aber ich sehe es aktuell jetzt wirklich, der Geduldsfaden ist ein bisschen, ist nicht mehr da bei der Knicks.
Ja, kann schon sein. Also er ist natürlich, hat natürlich einiges da erreicht, der Thibodeau, ist klar, aber ja, er wirkt so ein bisschen, ja, wie aus der Zeit gefallen, langsam, muss man sagen, ne? Und er ist ja nun mal ein erwiesener Defensivspezialist. Und dieser Kader, der wird nie eine elitäre Defense haben. Und da denke ich auch, vielleicht sagt man sich in New York, jetzt lassen wir mal einen ran, der sich auf Offense versteht und gucken wir, was wir da erreichen können jetzt mit dem Team. Und wenn das dann auch nicht klappt, dann tauschen wir die Spieler aus. Ne, der Trainer ist halt dann doch schneller und einfacher auszutauschen in der Regel. Den habe ich aber nur auf zwei, den Thibodeau. Ich habe tatsächlich Finch von den Timberwolves. Ich denke, dass er das Ruder jetzt nicht nochmal rumreißen wird. Das ist meine persönliche Meinung und hängt sehr eng mit Karl-Anthony Towns zusammen. Ich sehe seine Leadership da wirklich schwach. Also wenn man sieht, wie er teilweise da fast lustlos auf dem Feld zurzeit rumläuft, er verfolgt nicht mal defensive Basics und was mir auffiel ist, also man kann eigentlich erkennen, dass Finch ein Gameplan hat, eigentlich viel den Ball zu bewegen, wie sie es auch spielen müssen, um die offensiven Stärken auszunutzen. Die Spieler setzen das aber nicht um und das ist ein ganz großes Problem und auch so die Körperspannung so der Spieler, ne, die oft da so ein bisschen lustlos hin und her schleichen, das sind oft so Zeichen, da stimmt was nicht, da ist man mit dem Coach unzufrieden, man will anders spielen oder der Coach verlangt es eigentlich anders zu spielen, man spielt aber sein Ding irgendwie runter. Deswegen habe ich Finch sogar da noch vor Thibodeau.
Das kann durchaus sein, aber es wird ergebnisabhängig sein. Also wenn die Timberwolves jetzt wieder so schlecht abschneiden, wie sie aktuell spielen, dann also nur im 10er-Bereich sind, dann sehe ich seinen Kopf auch rollen, aber wie man so schön sagt. Aber normalerweise, also er hat es ja letzte Saison auch schon geschafft, das Team ein bisschen, deshalb ist da so ein bisschen Kredit, glaube ich, von der Geschäftsführung für ihn. Und er könnte es noch ein bisschen länger schaffen. Natürlich muss man gucken, dann spätestens im nächsten Jahr, ob der noch tragbar ist für die Wolves, wenn die Ergebnisse natürlich zu schlecht.
Okay, dann kommen wir zum nächsten. Welcher Star wird zuerst getradet? Was also, tippst du?
Ich habe keinen Star identifizieren können, wo ich sagen würde, im Vergleich zum letzten Jahr, wo ich sagen würde, auf jeden Fall sehr, sehr heißer Kandidat. Ich habe mit Ayton und KD nochmal dieses alte Gerücht aufwärmen können. Da sehe ich wirklich tatsächlich das meiste Mögliche. In der Offseason könnte dann wieder die Hölle ausbrechen, weil so viele Teams Cap haben und so viel gemacht werden kann und so viele wenig Spieler verfügbar sind. Ich denke, das ist so ein Jojo-Effekt, der hier passiert. In dieser Saison wird es eine, was Superstars angeht, im Gegensatz zur letzten Saison mit James Harden und Co., wirklich, es passiert eigentlich nichts, meiner Meinung nach. Das heißt nicht, dass bei den anderen nichts viel passieren kann. Viele Teams, die tanken, werden dann definitiv ihre letzten Spieler rausgeben oder auch hier die üblichen Kandidaten von Haywood bis alle, die wir erwähnt haben, Turner, Hield und Co., dass da was möglich ist. Es wird Deals geben, jetzt in Kürze höchstwahrscheinlich auch von Crowder, aber es werden relativ kleine Deals, Anpassung des Kaders, Kaderstrukturen. Luxury Tax ist ein Riesenthema jetzt aktuell, weil einige sehr, sehr tief da drin sind. Und solange man in der Luxury Tax ist, kriegt man nichts von diesen Kuchen. Und da muss man wirklich gucken, wie jetzt die Teams haben sich ja schon sortiert in die Richtung. Aber da muss man wirklich aufpassen mit den Trades, dass man nicht wieder da reinkommt. Weil die Warriors ja ein unglaubliches Budget haben, was jetzt auch der Adam Silver jetzt bemerkt hat, dass die Clippers und die Warriors so tief drin sind, dass es schon unfair, die nutzen ja ihre Regeln, aber die wollen das wirklich limitieren oder vielleicht so ein Hardcap einführen. Es gab die Diskussion, dann gab es wieder Spielergesellschaft. Das muss man denen natürlich verkaufen und denen sagen, guck mal, ihr habt da nichts von, weil das Geld hier, was jetzt hier passiert, wir wollen einfach, dass die Teams eine ausgeglichene Chance haben. Und wenn dann so Teams, die ihr das Stadion besitzt, also die Halle besitzen, dann die Verluste wieder da so rausholen und dann abschreiben können und weiß ich nicht was, dass sie dann auch bei 188 Millionen Luxury Tax oder so Gewinne machen, das ist abstrus, während dann Hornets jedes Jahr versuchen irgendwie darunter sein, das wird dann eine Zweiklassengesellschaft führen und das will Adam Silver verraten. Ist es jetzt aktuell schon? Also ich, wenn man böse sein will, kann man sagen, die Warriors haben sich den Titel erkauft. Ich sag's sehr ehrlich, weil kein anderer kann so tief in die Luxury Tax reinkommen, die Clippers vielleicht, aber wenn die Clippers das gewonnen hätten, hätten die es genauso. Also es sind ja nur drei Teams, die da wirklich so tief reingehen. Die Bulls und die Knicks könnten es vielleicht machen, aber die sind ja traditionell geizig, die Owner. Also man muss ja sagen, also sie sind wirklich da drin, die verlängern einfach immer weiter, jetzt kommen Poole mit rein. Jetzt muss man überlegen, wenn Green auch verlängert, das wird ja astronomische Züge ausnehmen, absurde Züge. Alles eingeleitet damals durch den, als KD noch in die Salary reinpasste. Also ich mache jetzt hier keinen Vorwurf, das war tolle Arbeit, alles Mögliche, aber durch diese Möglichkeit der Verlängerung, also man müsste eigentlich jemanden abgeben, wenn man wirklich in dem Rahmen bleibt wie die anderen. Und die geben keinen ab. Es wird immer weiter hinzugepackt und Mid-Level-Exceptions und weiß nicht und so. Es ist fast wie bei 2K, wo man dann am Ende einfach 300 Millionen Salary Cap überm Salary Cap ist und keinen interessiert, weil man hat sich da so hoch verlängert und die Mid-Levels ausgenutzt. Und dieses System, Adam Silver hat da schon, also Adam Silver muss ich noch einmal hier loben, jetzt, was ich jetzt mittlerweile in der Offseason alles mitgekriegt habe und jetzt auch mit dem Kyrie-Vorfall, der natürlich hat er auch zur Chefsache erklärt, also der versucht da wirklich die Liga in eine Balance zu halten. Es wird ja natürlich jetzt sehr, ist mit dem CBA sehr interessant. Und ja, ein Top übrigens, Adam Silver nochmal, wollte ich nochmal sagen. Bislang bin ich sehr zufrieden mit seiner Leistung.
Sehr schön, sehr schön. Ja, aber auch die Owner haben ja da ein Interesse dran, die wollen nicht alle da so viel reinpumpen und Adam Silver kann das natürlich nicht alleine umsetzen, aber ich denke, da gibt es auch ein Interesse der Owner, diese Lücken da oder Möglichkeiten im Regelwerk zu schließen. Ja, ich sehe es eigentlich ähnlich wie du mit den Superstar- oder Star-Trades sogar auch nur, ist schwierig, also du hast es ja schon angesprochen, höchstens wenn halt KD dann doch noch unzufriedener wird und die Nets dann ihn traden müssen, dann müssen sie ihre Preisansprüche senken, dann geht da vielleicht doch noch was, dann kann man vielleicht diesen berühmten Ayton gegen KD-Trade irgendwie durchführen, wäre vielleicht sogar ganz gut, aber dann müsste es dann bei den Nets noch ganz schön weiter den Bach runtergehen. Allerdings hat sich ja Kevin Durant auch gerade, finde ich, sehr unprofessionell und unkollegial, finde ich, geäußert. Da, was erwartet ihr mit diesen Mitspielern? Da kann ich nichts gewinnen. Ja, also das finde ich ist unmöglich, wenn ich mit so einem Mitspieler spielen würde, auch wenn es KD ist. Er macht ja seinen Job super, aber jetzt wirklich ein großer Anführer des Teams ist er bisher auch nicht gewesen. Ist natürlich ein bisschen viel verlangt. Dann fällt mir noch eine Sache ein, das sollte man noch im Auge behalten, wäre vielleicht die Situation bei den Washington Wizards, ob da vielleicht dann doch Bradley Beal, weil er ja seinen Vertrag jetzt hat, dann anfängt mit den Hufen zu scharren. Aber da müsste es natürlich dann auch ein sehr, sehr gutes Angebot geben. Das wäre noch vielleicht eine Möglichkeit. Und natürlich dann bei den Timberwolves, wenn wirklich alles daneben geht, dann ob dann da Gobert, das dauert natürlich noch, bis er getradet werden kann. Oder Karl Anthony Towns vielleicht sogar. Also wenn es gar nichts mehr geht.
Das, ich denke, dass das bei dem Timberwolves zum Beispiel jetzt ein Jahr auf jeden Fall gegeben wird. Das wäre das, wie sieht das überhaupt aus, auch für die Führung, fürs Management, wenn die jetzt einfach die Panikreaktion wieder alles ändern. Das heißt, die vertrauen ihren Entscheidungen nicht. Das sind ja meistens so politische, ja, nach außen Darstellungen, Entscheidungen. Ja. Oftmals müsste man sofort reagieren, aber kann nicht, das würde eingestehen und mein Job und weiß ich nicht was. Also das sind ja eine Personalentscheidung damit betroffen. Bei den Wizards war es schon so ein Dankeschön von den Wizards an Bradley Beal. Tatsächlich, wenn es wirklich nur so gemeint war, dann sehe ich eine Möglichkeit, dass ein Trade durchgeführt werden könnte. Allerdings, ich glaube, Bradley Beal hat sich da eindeutig geäußert. Er will Wizard for Life oder was er alles geäußert hat. Ich will ja alt werden. Allerdings, die Ansprüche der Wizards, auch wenn der Zinger aktuell super spielt, also für seinen Spielstil spielt er eine sehr, sehr gute Saison. Hm. Da ist zu wenig Potenzial, besonders bei den Roleplayern, Monte Morris, und ist alles schön und gut, aber das wird nicht reichen, um irgendwie relevant zu sein im Osten. Da muss man auch wirklich sehen, ob man wirklich dann über viele Jahre hinweg wirklich im Mittelfeld, im unteren Mittelfeld gefangen ist, ob man das auch machen möchte, und dann könnte die Entscheidung kommen. Aber ich denke, dieses Jahr wird erstmal nochmal normal durchgezogen und dann nochmal, ja, so wie das Team eben spielt, und dann wird man schauen.
Also das Vorherrschen der ruhigen Hand und nicht die überstürzten Entscheidungen. Warten wir es mal ab, wie es dann kommt. Dann haben wir noch ein paar kleinere Sachen. Zum einen, ja, beendet Kyrie Irving vielleicht sogar seine Karriere, hat er ja mal geäußert. Also wir haben ja die Vorfälle, also erst wollte er sich nicht impfen lassen, jetzt die ganze Antisemitismus-Rassismus-Diskussion. 18 Sponsoren hat er schon verloren. Und ich denke mal, so wie wir ihn kennen, sind eigentlich neue Konflikte vorprogrammiert, wenn er denn zurückkommt. Was meinst du? Ist beendet er die Karriere oder spielt er noch weiter?
Also, nein. Also, es ist ja schon, der hat ja schon einen Schritt in die Richtung unternommen, ob es genug ist oder nicht. Ja. Es hat sich auch kristallisiert, dass da auch genug Leute hinter Kyrie sind. Ob, ja, Adam Silver hat das zur Chefsache erklärt, der Besitzer der Nets hat das auch zur Chefsache erklärt. Ich denke, nach der Saison wird einfach nicht verlängert. Und ganz wichtig, was ich für Kyrie jetzt sehe, für seine Karriere wichtig, wird sein, dass keiner dem einen längeren Vertrag als ein Jahr anbietet. Also keiner wird jetzt Kyrie das Risiko eingehen, einen dicken Vertrag, einen langfristigen Vertrag zu geben. Das wird keiner in der ganzen NBA ein. Und deshalb sehe ich, wie ich schon da vorhin erwähnt habe, zum Beispiel die Lakers mit einem Einjahresvertrag, auch gut dotierten Einjahresvertrag, aber es ist immer noch ein Einjahresvertrag. Und dann könnte Kyrie tatsächlich auch langsam keine Lust mehr haben, für ein paar Millionchen nur, wenn er dann vielleicht nur Mid-Level oder so spielen muss oder keine Ahnung. Nicht aufgrund seines Könnens, sondern aufgrund der Risiken, die er mitbringt, für die Publicity, für alles Mögliche, für die Personal, was wir gerade besprochen haben, für das Personal. Wenn ich den als GM ins Team hole und der baut Mist, dann kann auch mein Kopf rollen und da haben die meisten auch keine Lust drauf. Egal, wie viel er spielerisch ins Team mitbringen kann. Und deshalb sehe ich da wirklich auch die Interessenten limitiert in Zukunft und es wird mir auch keinen längerfristigen Vertrag. Also mit Teamoption vielleicht, aber 1+1, aber sonst sehe ich den wirklich, wirklich ganz, ganz schwierig.
Das hast du gut auf den Punkt gebracht. Dann habe ich noch einen. Luka Doncic wird Scoring Champion. Nicht ganz so gewagt, aber was sagst du? Daumen hoch oder runter?
Möglich, möglich. Der ist aktuell, der ist One-Man-Show da in Dallas. Dinwiddie spielt teilweise jetzt, im letzten Spiel hat er sehr gut gespielt. Ja, der Supporting Cast von Dallas ist zwar ein gutes Team, gute Leute sind da, aber es fehlt da wirklich auch die Creation von den anderen. Das ist nämlich der Hauptpunkt, dass Luka alles machen muss, das heliozentrische System. Ja, schwierig, schwierig. Also aktuell, ich glaube aktuell führt Shai Gilgeous-Alexander, richtig? 31,5.
Nee, warte mal. Luka Doncic, 34,4. Steph Curry, 32,8. Shai Gilgeous ist Vierter, gleich auf mit Embiid, 32,3.
Ja, Embiid mit der Monster-Performance.
Wir haben ja unglaublich vieles über 30 Punkte. Kevin Durant ist sogar Siebter nur mit 30,3. Mitchell 30,9. Tatum 31,1. Giannis 29,9. Und Ja Morant 29,3.
Also, die Tendenz jetzt, das ist auch so ein Thema. Man sieht, also viele über 30 Scorer gab es ja in der ganzen Geschichte der NBA nicht. Würde ich jetzt mal behaupten. Bin ich mal relativ sicher. Das wird auch nicht so ausgehen. Aber man merkt, ja. Die Auswüchse, die hier mit dem ISO-Play wirklich kommen und mit der Usage, dass man seinen besten Spieler einfach die meisten Würfe gibt und ein bisschen diese Tendenz jetzt, dass es in die Richtung geht, dass dieser Spieler geschützt wird, auch vom Schiedsrichter, vom Ref, und dass er daraus die meiste True Shooting rausholen kann. Also die effizienteste Methode ist. Und man geht dann mit diesen Spielern dann durch und teilweise mit sehr hohen Belastungen, ob das jetzt die Saison durchzuhalten ist, wage ich zu bezweifeln. Das Spiel ist momentan sehr, sehr schnell. Es gibt diese neue Regelung mit den Fouls. Das heißt, die Transitions gehen meistens durch. Man rennt wirklich dann auch durch und wird dann nicht in den ersten 2 Metern aufgehalten. Das ist jetzt... Das vielleicht auch eine Intention der Lakers übrigens, sehr viele junge Spieler zu holen, die dann sehr viel rennen und sehr viel machen und die anderen dann wirklich auch entlasten können, damit LeBron und David seine Ruhephase hatten und nicht mehr die alten Vets. Aber um nochmal wieder zum Punkt zu kommen hier, um nicht wieder über die Lakers zu reden. Ich würde sagen, also dieser Trend, ich feiere ihn nicht ganz so sehr, weil es wirklich diesen Basketball ein bisschen vom Team entfernt. Geht hier im Teamverbund zu verteidigen, nicht im 1:1 und solche Sachen. Meistens wird dann auch noch die großen Guards, Forwards und Big Men dann dazugezogen. Da gibt es ein One-on-One, wie Kyrie es zum Beispiel sehr früher sehr, sehr effizient war, heute auch immer noch. Und Shai zum Beispiel ist ein unglaublicher effizienter Spieler in diesem 1:1-Bereich. Auch im Drive, also im Drive, absolute Spitzenklasse. Die Stärken werden immer ausgebaut jetzt mit den ganzen Spielern. Man gibt einfach Doncic den Ball zum Werfen. Der Junge kann mitunter meiste Druck auch das meiste rausholen. Und die anderen schauen ein bisschen in die Röhre, sag ich mal. Deshalb gibt es solche Stats. Aber ich glaube, die werden schon mit der Zeit ein bisschen runtergehen und durch Verletzungen sowieso ausgleichen, dass da jemand hochkommt und jemand limitiert wird in den Minuten und so weiter und so weiter. Aber es ist ein unglaublicher Trend. Die Leute lieben das, wenn dann Superstars. Ich glaube, das wird erstmal jetzt die nächsten 1-2 Saisons so anhalten, dass es immer in diese Schiene geht. Obwohl man sieht, dass zum Beispiel die Boston Celtics den besten Basketball spielen. Aktuell würde ich behaupten, mit den Bucks und beide auch sehr viel den Ball rotieren. Also Man muss wirklich, man darf nicht übertreiben. Wenn man natürlich eine Platzierung haben will und wirklich einen Standard setzen muss, wie Dallas, die wollen die Spiele gewinnen, die möchten nicht jetzt nicht abhängig sein von Finney-Smith Wurf, dann muss man wirklich dann auch so, weil es ein hart umkämpfte, jeder Sieg zählt, Conference, dann gibt man einfach Doncic den Ball. Also ich bin gespannt, die Entwicklung. Meine Einschätzung ist, dass die Mittelklasse-Teams da weiter so forcieren werden, um dann die Erfolge zu erzielen.
Ja, interessant auch, wie dann so ein bisschen die Wahrnehmung ist. Ne? Bei Luka wird es ein bisschen verteufelt, die hohe Usage, heißt das ein Ballhawk. Und Giannis Antetokounmpo hat eigentlich die identische Usage Rate. Der wird da ganz anders wahrgenommen. Auch immer ganz interessant auf dem Schirm zu behalten. Okay, dann haben wir noch als letztes, ja, was ist, sind so für dich die unterhaltsamsten Teams? Was sind die League Pass Kings? Wen sollte man schauen?
Also für mich Memphis aktuell, Ja Morant. Und Desmond Bane,
oh, Desmond ja.
Bane leider jetzt verletzt, ist im Westen mein Lieblingsteam, das ich verfolge. Neues Lieblingsteam, muss ich auch dazu sagen. Im Osten sind es dann die Cavs oder die Raptors. Als Raptors-Fan verfolge ich die Raptors natürlich. Aber Cavs und Memphis, denke ich, sind aktuell super unterhaltsam durch die unglaublich unterhaltsamen Backcourts.
Genau, da kann ich dir voll zustimmen. Für mich sind es natürlich mein Herzensteam noch die Pistons und finde ich die Thunder eben, du hast es ja schon angesprochen, Shai Gilgeous-Alexander in absoluter All-Star oder All-NBA-Form, müsste man sogar sagen, im Moment, was der da kreiert in der Midrange und auch näher am Korb noch, dreht sich da wie eine Marionette an unsichtbaren Schnüren gezogen und verwirrt die Gegner so lange, bis sie nicht mehr wissen, wo sie sind und trifft da großartig, also fantastisch und die haben ja noch einen ganzen Haufen weitere Talente, die Thunder und dann finde ich auch noch interessant natürlich die Orlando Magic mit dem Super Rookie Banchero und ja mit unserem Mann Franz Wagner und ein paar andere Talente haben sie auch noch, das sind dann eher so die jungen, aufstrebenden Teams und die ganz spektakulären stichenden Paar rein weiter vorne sind, die hast du ja schon genannt. Okay, dann sind wir am Ende angekommen. Heute hat es jetzt doch wieder viel, viel länger gedauert, als wir es geplant haben, aber ich denke, wir haben euch gute Unterhaltung geboten, hat echt mega Bock gemacht mit dir. Danke für deinen Input, dass du wieder da warst, Gate. Hat echt
ja,
Bock gemacht.
Ja, ich danke dir auch, Steffen, dass ich dabei bin. Ich habe wieder hier gequasselt und man muss ja was ehrlich, man kann auch, also besonders jetzt in der Phase, in der aktuellen Phase, gibt es viele Vermutungen und wie läuft es und wie wird es. Es ist einfach, ich könnte auch wirklich 24 Stunden über NBA und Basketball reden und Prognosen. Und gerne mir auch folgen auf Twitter und
genau, wird auch verlinkt hier in der Beschreibung der Episode, da könnt ihr immer mal schauen. Da haut er noch die ganze Saison und die ganzen nächsten Jahrzehnte noch seine Takes
raus. Also viele Trade-Vorschläge und da können wir immer gerne diskutieren. Ich bedanke mich, Stefan. Und
okay, ja, ich danke dir und auch in Zukunft bist du hier immer wieder gerne gesehener Gast und darfst hier gerne deine Meinung raushauen und mal schauen. Also letzte Saison haben wir ja doch einiges richtig getippt, natürlich nicht alles, aber einiges haben wir doch richtig gelegen. Mal schauen, ob wir da an diesen kleinen Erfolg, den wir da hatten, anknüpfen können und dann bleibt mir nur noch zu sagen, das war's, macht's gut, ich bin raus. Fan Podcast, der NBA Podcast für echte Fans von echten Fans gemacht.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog? mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.